Ich wünsche euch einen schönen guten Abend und dir Gesundheit. Ja, Jochen hat es erwähnt, das Thema ist das kleine Evangelium. Wir kennen alle das große Evangelium. Und das ist vor allen Dingen kurz zu fassen in Weihnachten, würde ich sagen. Weil da genau das reinkommt oder zumindest beginnt, was wir da sehen, an Begegnung, die eigentlich reinkommen sollte. Ja. In unser Jahr hinein kommt auf einmal das Event und Weihnachten müsste man eigentlich viel länger feiern. Und man sagt, dass in Epheser 10, 1 bis, 2, 1 bis 10 das Evangelium nochmal viel kürzer gefasst ist. Und zwar, Weihnachten fängt ja eigentlich letztendlich mit dem Evangelium an. Jesus kommt auf die Welt, aber da bricht ja eigentlich alles an, was dann auch später passiert. Das Leben von Jesus beginnt auf dieser Erde und hat für uns große Konsequenz. Auf kurzen Raum ist hier dann gefasst, das können wir mal ausschlagen, Epheser 2, 1 bis 10, was die Heilige Schrift nun verkündet. Und das sind ganz runtergebrochen drei Dinge. Ja. Einmal das Zorngericht Gottes. Und einmal die Barmherzigkeit Gottes, die dann danach folgt. Und dann als letztes von den guten Plänen wird berichtet. Ich lese es einmal uns vor. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches, der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr lebendig geworden, seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Drei Wahrheiten sind das also. Am Anfang sagt Gott, ich richte euch. Dann sagt er als zweites, ich Gott, ich erlöse euch. Und als drittes, ich Gott, ich verherrliche euch. Das sind zwei richtig große Botschaften, die drin stecken. Und das sind die Hauptbotschaften. Das ist das, worum es geht im Evangelium. Und Paulus, der schreibt jetzt an die Christen da in Ephesus, beziehungsweise an die Christen in der ganzen Welt, inklusive Heiligenhafen. Hey, Jesus, Leute, erinnert ihr euch? Ihr müsst euch erinnern, wo ihr herkommt. Vergesst nicht, was Gott mit euch am Anfang gemacht hat. Und vergesst nicht, wozu ihr da seid. Das ist der Inhalt. Wir wurden von Gott zum Leben erweckt. Das ist das Evangelium. Wir haben davor in dem Brief noch gelesen, oder könnte man noch lesen, dass letztendlich sich alles komprimieren lässt in Christus. Und Christus hat alles getan, aber er offenbart sich nun durch die Gemeinde in der Welt. Das heißt auch, durch unsere Gemeinde hier offenbart sich nun Christus dieser Welt. Durch uns kann die Botschaft weitergegeben werden, durch jeden Einzelnen von uns. Nicht nur durch die Prediger, auch jeder Einzelne von uns, die hat Gott begabt. Und durch uns als Gemeinde kommt, durch wen sonst, die Botschaft in die Welt. Bevor wir mit Paulus aber in das Schwärmen jetzt reinkommen, in diesen richtig coolen, komprimierten, die komprimierte Verszusammenfassung. Gehen wir nochmal einmal nach ganz unten. Und wir fangen ganz tief an, ja, nämlich da, wo es um uns geht. Um uns war es nicht gut bestellt. Und vielleicht ist es bei ein paar von euch auch immer noch so. Das weiß ich nicht. Da hat es einen großen Fall einmal gegeben. Und ich beziehe mich mal mit ein. Ja, wir haben alle versagt. Alle. Wir haben daneben getreten. Und wir sind am Ziel hinausgeschossen. Nämlich an dem Ziel Gottes. Übertretung, schreibt hier Paulus. Übertretungen und Sünden waren da. Das Ziel also verfehlt, heißt es letztendlich. Und so ist es damals gewesen. Die ersten Menschen, ja, also Adam und Eva, die waren im Paradies und haben das, was Gott ihnen gegeben hat an einer Aufgabe, die, also wo er auch den Gehorsam eben sehen wollte, dem haben sie nicht widerstanden. Den haben sie widerstanden und haben nicht genau das getan, was Gott ihnen aufgetragen hat. Sie haben letztendlich von dem Baum der Erkenntnis genommen und sollten es nicht. Und dadurch haben sie sich entfernt von dem Leben, um das es hier geht, nämlich von dem geistlichen Leben. Und wie wir dann lesen weiter in Genesis, sind sie dann rausgegangen aus dem Paradies und damit automatisch auch raus aus der Verbindung mit Gott. Und was dann noch ein paar Jahre dann später dann folgen wird, ist dann auch die Trennung vom Leben selbst, vom Tod. Also es gibt einmal den geistlichen Tod, das heißt von Gott getrennt, und dann gibt es den Tod am Ende, den sowieso alle dann erleben werden. Paulus gebraucht hier das ganz deutlich mit diesem Bild des Todes. Warum hätte er nicht ein schwächeres Bild nehmen können? Weil er es so klar und deutlich ausdrücken will. Was für uns Menschen ein Leichnam ist, das waren wir für den lebendigen Gott, bevor wir zu ihm gekommen sind. Das ist so wie, stell dir einen Leichnam vor, ich weiß nicht, wie dicht du mal dem Tod gestanden hast, das heißt, vielleicht mit vor einem Toten, der aufgebahrt war, ob du das vorstellen kannst, genau dieses Bild. So ist es mit Gott auch, wie er uns sieht, wenn wir lebendig, also unlebendig sind vor ihm. Nichts hören, wir hören nicht auf ihn. Wir sehen Gott nicht, sehen nicht, was er tut in der Welt. Und wir fühlen ihn nicht, wenn wir nicht mit ihm leben, wenn wir nicht die Antenne für Gott haben. Für Gott liegen wir auch kalt da, wenn wir nicht eine Verbindung zu ihm haben. Komplett tot. Nekros steht da im Griechischen. Absolut tot. Für den Menschen ist der Geist Gottes eine Torheit und erkennt somit nichts. Wir sind ohne Gott ein Schattendasein. Tot für Gott. Geistlich keine Reaktion. Und in diesem Sinne gibt es viele Menschen, und ich kenne die ja auch, die trotzdem irgendwie für uns so lebendig scheinen, die vielleicht ganz viele Dinge tun, die so nach den Werken danach aussehen, ja, der müsste doch eigentlich mit Gott gehen. Ganz viel Geld in vielleicht in die Nächstenliebe sozusagen stecken, an Hilfsprojekte und so weiter. Auf der Straße ganz freundlich sein, anderen Menschen helfen und dienen. Und das ist genau das, was Gott sich für uns, jeden von uns wünscht. Dass wir ihm da näher kommen und dass auch unser Herz davon gefüllt ist, von dieser Nächstenliebe. Aber wir müssen sagen, dass diese Menschen letztendlich keine Antenne für Gott haben, wenn sie die nicht haben. Und dann sind sie auch geistlich tot. Geistig tot. Das ist für mich manchmal sehr schockierend, wenn ich das so mitlebe, und so ist es, so spricht die Bibel davon. Und das ist schade. Ich wünsche mir, dass diese Menschen zum Glauben kommen. Denn eines Tages sind sie tot. Und dann sind sie für immer tot. Sie leben fröhlich in der Welt des Todes. So wie wir auch jetzt gerade. In Vers 2 steht, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Ihr habt gelebt in dieser Welt. Wir sind zum Spielball geworden von den fremden Mächten hier auf dieser Erde. Wir sind nicht auf neutralen Boden, wie man vielleicht denkt. Ja, wir können uns entscheiden für oder gegen etwas. Wir sind letztendlich schon sehr infiziert auf dieser Erde. Wir sind ziemlich tief drin in dem, wo die Erde sich befindet, wo die Menschen sich befinden. Wir sind in keiner neutralen Zone mehr. Und hier steht, wir sind beeinflusst von Mächten, die in der Luft herrschen. Huch, was heißt das denn? Was soll das heißen? Mächte, die in der Luft herrschen. Hast du die schon mal gesehen? Ich denke, das ist so zu übersetzen und auch von anderen Stellen her zu belichten. Es geht hier um etwas, was wirklich in der Luft ist, sozusagen. Also die geistige Welt, die spielt sich um auf der ganzen Welt drumherum in unserem Kosmos sozusagen ab. Und wir sehen es vielleicht nicht, aber die geistige Welt ist tatsächlich real da. Und das ist damit gemeint. Vielleicht in einem Sprachspiel, was wir jetzt nicht so wählen würden, aber so ist das. Und selbst wir reden auch manchmal in so einem Sprachspiel. Also zum Beispiel, hier ist so dicke Luft im Raum. Das kennen wir doch auch vielleicht. Oder es liegt etwas in der Luft. Da benutzen wir auch dieses Sprachspiel, um etwas zu beschreiben, dass da etwas da ist, was schädlich ist. Dann ist Zank da. Dann ist genau das da, was uns trennt von dem Frieden. Und hier ist etwas in der Luft, kann auch hier bedeuten, hier ist etwas, was uns von Gott trennt. Ich weiß nicht, der Begriff Zeitgeist fällt mir da ein. Auch der trennt uns sehr häufig von dem, was uns Gott eigentlich sagen will. Ja, wir laufen einfach so mit in, ich sag mal, in diesem Luftgebilde, in dieser Atmosphäre dieser Welt und werden beeinflusst als Individuum und sogar auch als Gesellschaft und auch da, wo wir als Gemeinde mit drin stecken. Fällt uns das auf? Laufen wir nicht selber auch mit? Auch damit drin? Wir als Gemeinde sollen einen Unterschied machen. Machen wir einen Unterschied? Wirklich deutlich? Oder sind wir noch viel mehr in dieser Welt, in diesem Zeitgeist gebunden sozusagen und sind in der Lieblosigkeit irgendwie mit drin? Ich gebe das nur mal so als Frage, mal so mit hinein. Wo ist eigentlich dieser markante Unterschied? Das soll uns mal auf den Weg bringen. Christliche Werte sind für mich auch nicht immer automatisch sichtbar in meinem Leben. So zum Beispiel in der Politik, in der ich lebe, mache ich ja eigentlich auch mit. Ich wähle ja auch die Parteien mit. Wo ich da sehe, ich bin da irgendwie mit drin in der Gesellschaft. Wo die Politik viel weiter von dem Familiengedanken weggeht, den Gott in uns Menschen eigentlich hineingelegt hat, Zeit mit der Familie zu verbringen, läuft jetzt zum Gewinn der Wirtschaft in Deutschland eine ganz andere Richtung. Wir arbeiten, 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 aber die Zeit für Familie, die bleibt auf der Strecke. Werde ich das genauso machen? Ich muss mich als Christ dagegen stellen. Vielleicht sogar auch mal so dagegen stellen, dass ich für andere eintrete. Auch wir als Gemeinde haben eine Verantwortung, auch für die Welt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich manchmal entschuldigen muss dafür, dass ich, wie ich als Christ lebe, ja, kein Alkoholexzesse oder kann noch weiter ausgebildet werden, da wo wir als Christen eigentlich unsere Standpunkte haben. Nein, ich muss mich nicht diesen Einflüssen dieser Welt stellen oder mich hineinversetzen, in diese sozusagen in die Mächte von den Mächten gebrauchen lassen. Ich kann gegen dieses Ego, was letztendlich im Mittelpunkt steht, kann ich mich wenden. Ich muss mich nicht um das drehen, was mein Leben beeinflusst. Und das bin als allererstes ich selber. Mein Ego. Ist es nicht so, ich habe mir das so vorgestellt, wie so eine Familie, so eine Schwalbenfamilie. Da kommt so die Mutter angeflogen und bringt Essen. Ja? Und ich bin so ein kleines Küken und mache meinen Schnabel auf und haben, 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 haben. So tickt unsere Gesellschaft. Ja? Und schnell, 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 schnell. Bin ich da mit drin? Leute, wer befreit uns von dieser Endlosschleife? Wer befreit uns von diesem ganzen Band des Egoismus? Und ist unsere Gesellschaft hier nicht erkrankt? Die ersten drei Verse, die stellen mir und auch dir die Frage, lebst du schon oder bist du noch tot? Ohne Gott sind wir geistlich tot. Wir brauchen die Perspektive Gottes. Wir brauchen die Begegnung mit unserem Gott. Sonst sind wir verloren. Wie Leichname. Auf dieser Welt. Ich lese die Verse 4 bis 7. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Die Wende. Aus Gnade seid ihr selig geworden, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Hier steht's. Und als ich das gelesen habe, nach diesen drei Versen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, Leute, da musste ich fast anfangen zu weinen. Mit diesem Aber, was da steht am Anfang. Bei 4 steht ein Aber. Aber Gott. Aber Gott, das bringt eine rettende Kehrtwende mit sich. Vielleicht erinnert ihr euch an das Alte Testament, wo Josef sagt zu seinen Brüdern, die ihn ja ganz Schlechtes angetan haben, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott, steht da, gedachte es gut zu machen. Gott bringt die Wende auf dieser Welt. Nichts anderes. Gott selbst ist es. Weihnachten ist es, die Weihnachtsbotschaft. Das Aber steht für Weihnachten, das ist mit dem Aber ganz eng verbunden. Es ist das Aber der Welt. Aber Gott kommt in diese dunkle und verrottete Welt. Zu uns Leichnam, die wir gewesen sind. Es gibt eine Geschichte, in New York hat die abgespielt. Und zwar war das so, dass da jemand war, ein armer Mann, der auch auf der Straße gelebt hat, wahrscheinlich schon vorher. Sein Vater hat wahrscheinlich die gleiche Biografie wie er hinter sich. Und er lebte jetzt ohne irgendwas in der Hand zu haben, keine Nahrung, und musste nun irgendwas haben in dem Winter, vielleicht so um diese Jahreszeit jetzt. Und frierte und brauchte Brot. Und er ging in eine Bäckerei hinein, zischte rein, nahm sich Brot, wurde aber erwischt. Und er kam vor Gericht letztendlich und saß da, der arme Mann, der sowieso nichts hatte, und der Richter, der da saß und wusste, dass der Mann nichts hat, er musste ihn verurteilen. Und er hat ihn verurteilt. Und das Urteil wurde ausgesprochen und er hatte diese Summe zu zahlen. Dann draußen vor der Tür kam dieser Richter zu ihm und er drückte ihm einfach so in die Hand dann den Schein, den er zu bezahlen brauchte, oder die Scheine wahrscheinlich. Und was er gemacht hat, ist, er hat zugegriffen und hat es genommen. Er selber konnte das nicht zahlen, aber er musste verurteilt werden. Und ist es nicht auch so mit Gott? Was können wir eigentlich von uns hervorbringen? Von uns, schauen wir uns an. Was können wir eigentlich hervorbringen? Eigentlich doch nur Schlechtes, nur Gedanken, die von uns herkommen, Dinge, die sich nur um uns drehen. Und Gott ist derjenige, der das durchbricht, zum Guten für uns und aber auch zum Guten, dass wir mit ihm leben können. Das nenne ich Gnade. Das ist die rettende Gnade Gottes, die uns lebendig macht. Dieser Tod, von dem hier am Anfang die Rede ist, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, hat hier ein Ende. Jesus Christus kam. Mit Christus sind wir lebendig gemacht worden. Aus Gnade sind wir selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Wie ist das jetzt zu verstehen? Wir sind ja jetzt noch nicht mit Christus im Himmel. Aber der Himmel ist quasi, und so würde ich das mal formulieren, schon hier auf Erden da. Nicht sichtbar, aber sozusagen in uns. Christus ist in uns. Wir sind sozusagen schon zum Teil im Himmel, obwohl das nach außen gar nicht sichtbar ist, weil wir eine Lebendigkeit in uns haben. Und das ist Christus selber. Nicht wir, sondern Christus. Christus in uns. Und wie Ostern Christus gestorben ist, so sind auch wir letztendlich mit unseren Sünden gestorben. Und wie er lebendig gemacht wurde, so sind auch wir lebendig gemacht worden mit ihm und auch erhöht worden, wie es hier steht. Eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Wir haben jetzt nun eine ganz andere Aufgabe, die himmlischer Natur ist. Wir arbeiten hier jetzt als ein ganz neues Bodenpersonal, als Bodenpersonal Gottes hier auf dieser Erde und haben himmlische Aufgaben vor uns. Und das sind nicht Aufgaben, die, sag ich mal, Aufgaben eines Toten sind, einfach irgendwie etwas, was gar keine Konsequenz hat und so ausschaut, als wenn da nichts passiert, sondern es hat riesengroße Konsequenz, was wir tun, wenn Christus in uns lebt. Das ist die Voraussetzung. Denn dann ist das, was wir machen, auch mit Ewigkeitswert versehen. Du kannst ganz viel tun in dieser Welt, aber der Segen Gottes liegt da drin, wenn du mit ihm verbunden bist. In Vers 6 steht, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige die überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Erst dann wird das Überschwängliche auch deutlich und sichtbar. Erst dann kann auch das zum benannt werden, was Paulus denn jetzt auch tut, nämlich Werke. Ja? Werke müssen wir nicht vorher tun. Ja? Dieser Mann, der streckt, der Glaube sozusagen wie dieser Arm, ja, er streckt nur aus. Aber hat er etwas dazu beigetragen, dass er die Schulden bezahlen kann? Nein. Es ist letztendlich der Richter gewesen oder es ist für uns Jesus Christus. Und wir können jetzt das tun, was wir, wofür wir berufen sind. Ja. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid Sportler. Ja. Versetzt euch einfach mal in einen Sportler. Leidenschaftlicher Sportler. Und was ihr tagtäglich macht, ist laufen, schwimmen, Fahrrad fahren, alles Mögliche. Ja. Versetzt euch da mal hinein in solchen einen Menschen. Vielleicht kriegen wir auch mal hier einen Menschen hier in diese Gemeinde hinein, der so ist. Und plötzlich bekommt der eine tödliche Krankheit, vielleicht so ein tödliches Fieber oder so, ja. Was er da machen kann, ist nicht laufen, 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 dagegen angehen und so weiter, Sport machen, damit dieser Fieber weggeht. Die Hilfe, die muss von außen kommen. Ja. Aber wenn wir jetzt mal daran denken, dass wenn er gesund gemacht wurde, ja, wenn eine rettende Rettung von außen gekommen ist und er gesund gemacht wurde, fängt er dann nicht, wenn er wieder gesund geworden ist, dann wieder an zu laufen und geht dann seinem Hobby nach läuft, schwimmt, Speerwerfen, ich weiß nicht, was dazu zählt, wo Gott ihn ihr einfach begabt hat. Und genau das ist es. Ja, wir sind unter dem Zorngericht Gottes. Wirklich stehen wir davor, ja. Und können nur befreit werden durch ihn selber, durch sein Werk in Jesus Christus. Er ist dieses Aber. Weihnachten ist dieses Aber, was für uns viel deutlicher wird, ja. Vielleicht auch in dieser Zeit jetzt. Ich weiß es nicht. Wo Jesus reinkommt und für uns die Schuld tilgt, die Sünden wegnimmt. Und dann ist es ein letztens auch die Verherrlichung. Gott führt uns in die Verherrlichung. Das heißt, auch unsere Werke, ja, wir können eigentlich nichts tun, um errettet zu werden. Aber die Werke kommen dann. Sie sind eine Folge von dem, was Gott mit uns gemacht hat. Er hat uns durch sein Licht in sein Licht gestellt, so auch, dass wir Licht sein können. Licht und Salz auf dieser Erde. Und dann kommen die Werke erst. Ja. Das heißt, die Werke sind nicht etwas, was wir machen müssen als Christ, was uns auszeichnet. Du hast Bibel zu lesen. Das ist das, was wir jetzt gerne tun. Und wenn dieses Licht aufgegangen ist in deinem Herzen, wünsche ich dir, dass du das auch in dieser Gemeinde hier erlebst. Gerne Werke zu tun, weil es deine Leidenschaft ist. Gott wünscht sich das für dich. Es ist das Evangelium im Kleinen hier in diesem Epheserbrief. Gottes Zorn ist nicht wegzuradieren. Der ist da. Jesus Christus kommt aber und es ist eine Gnade für uns. Gnade und Barmherzigkeit. Und dann ist es eine Verherrlichung, in die Gott uns führt. Amen. Lass uns beten. Lass uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du den Schlussstrich gesetzt hast. Ich danke dir, dass ich frei sein darf und lebendig sein darf. Und danke, dass wir das als Gemeinde sein dürfen und dass du uns lebendig gemacht hast. Und schenk du auch, dass wir das leben können und voller Freude. Und lass uns diese freudige Botschaft in die Welt tragen und auch zu unser Lieben zur Weihnachtszeit jetzt. Danke für deine Barmherzigkeit, für dein Aber. Aber, Vater. Amen.